Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo. Und
Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, seid gegrüßt. Da wären wir wieder. Jasmin wollte was erzählen.
Genau. Erstens bitte ich, meine Katze im Hintergrund zu ignorieren, falls sie jetzt noch weiter rummiaut. Zweitens haben wir eine wichtige Information für euch. Wir haben uns jetzt die letzten Tage ja das Ganze mal angesehen und besprochen, wie wir das handhaben mit der Plattform Twitter. Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, uns von Twitter zu löschen.
Es heißt ja jetzt X eigentlich, aber jeder nennt es nach wie vor Twitter.
Ja, also es klingt jetzt höchst dramatisch, aber sind wir mal ganz ehrlich. Erstens ist es immer schön, wenn man sich auf eine Plattform, in unserem Fall jetzt Instagram, konzentrieren kann, weil man da auch wirklich dann alle Kommentare immer im Blick hat und auch die ganzen Nachrichten. Und wir müssen auch zugeben, dass wir auf Twitter oder X jetzt auch gar nicht so viel Interaktion hatten, dass es sich großartig gelohnt hätte, dieser Plattform dann auch treu zu bleiben. Also darum jetzt der Hinweis, wir werden in Zukunft ab dieser Folge auf Twitter bzw. X nicht mehr vertreten sein, dafür aber selbstverständlich weiterhin auf Instagram. Und für diejenigen, die es sehr schade finden, dass sie unsere Fotos nicht direkt sehen können, wenn sie unsere Folge hören, für die haben wir natürlich auch den Tipp, ihr müsst nicht zwangsläufig auf Instagram angemeldet sein, um die Fotos zu unseren Fällen sehen zu können. Ihr könnt diese auch auf unserer Homepage allejahremörder.de, Mörder mit OE geschrieben, auch nachschauen. Da haben wir dann auch eine Rubrik, wo wir dann unsere ganzen Beiträge, die von Instagram stammen, auch auf unserer Homepage eingepflegt haben.
Ja, und da könnt ihr uns dann auch eure Gedanken dazu schreiben. Wenn ihr also, wie gesagt, Instagram kann man ja natürlich das Bild dann kommentieren. Das kann man bei uns auf der Homepage leider nicht. Aber ihr könnt uns ja einfach so eine Nachricht über das Formular schreiben oder schreibt uns eine E-Mail oder so. Also es geht nichts verloren. Und es ist wirklich so, dass auf X nicht viel los ist. Also da Leute, ich weiß nicht, irgendwie sind die meisten auf Instagram aktiv und schreiben uns da an. So, dann habe ich noch was. Und zwar, wir machen ja noch einen zweiten Podcast, der heißt Ungedingst. In letzter Zeit haben wir öfters so die Zuschriften bekommen, ja, jetzt habe ich alle Folgen gehört und das Leben ist ganz furchtbar, weil ich ja jetzt nichts mehr zum Hören habe. Jetzt, das dauert alles viel zu lang, bis ihr wieder einen neuen Fall macht. Dann hört mal ein bisschen Ungedingst. Das ist so ganz entspannter, leichter Talk, ist teilweise ein bisschen lustig, teilweise hochdramatisch.
Nicht.
Ja, es ist schon dramatisch, wie ich da teilweise behandelt werde.
Wie ihr seht, ist auch ein ganz großer Comedy-Faktor drin.
Ja, also wenn ihr Lust habt, hört da gerne mal rein. Es ist wirklich, es ist nicht so schlecht, wie es sich anhört.
Apropos Ungedingst, wir haben auch eine super liebe Nachricht von einer Zuhörerin bekommen, die auch sehr gerne Ungedingst hört. Ich lese einfach mal direkt vor.
Werbung.
Hallo ihr Lieben, ich wollte euch einfach mal Danke für eure Podcasts sagen. Als absoluter True Crime Fan ist euer Podcast natürlich ein Muss, aber auch euer anderer Podcast Ungedingst hat mich direkt abgeholt. Ihr helft mir mit euren Podcasts wirklich sehr weiter, da ich ein paar anstrengende und traurige Monate hinter mir habe. Aber ihr schafft es immer wieder, mir ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Eure Podcasts sind für mich sowas wie eine Wohlfühlzone. Dafür einfach mal ein fettes Danke. Apropos Wohlfühlzone, Jasmin hat mich auch mit ihrer Yoga-Challenge angesteckt. Natürlich habe ich mir dazu auch gleich das Holy Hydration gegönnt, nachdem ich in den letzten Folgen gehört habe, wie so viele immer davon schwärmen. Mittlerweile habe ich auch schon eine zweite Bestellung hinter mir, da ich die Energy- und Eisteesorten auch mal testen wollte. Ich finde die wirklich alle extrem lecker und bin auch mega dankbar für den Tipp. Ich finde es nur schade, dass es kein XXL-Probierpaket gibt, bei dem alle Sorten von Holly vertreten sind. Also brauche ich wohl noch ein bisschen, bis ich alles einmal durchgetestet habe. An der Stelle möchte ich auch ganz stolz erwähnen, dass ich schon 3 Kilo verloren habe. Ob es an Holly liegt, weiß ich nicht. Aber das ist mir auch egal. Hauptsache, es ist lecker. Würde mich extrem freuen, wenn es meine Nachricht auch mal in eurem Podcast schafft. Bleibt so, wie ihr seid. Ich lausche euch immer ergriffen. Liebste Grüße, Jeanette.
Dann erstmal lieben Dank für das tolle Feedback, Jeanette. Wie du hörst, hast du es in dem Podcast geschafft und natürlich herzlichen Glückwunsch, dass es mit dem Yoga so toll geklappt hat und vor allen Dingen auch schon, dass erste Erfolge zu merken sind. Tatsächlich ist Holy Hydration für Sportler wirklich die perfekte Begleitung, weil es dich nicht nur mit einer vernünftigen Menge an Elektrolyten versorgt, sondern auch komplett auf Zucker verzichtet und auf 100% natürliche Aromen sowie Kokoswasser und Goji-Beerensaft setzt. Pro Portion hat das gerade mal 20,5 Kalorien. Das ist echt wenig.
Das ist tatsächlich sehr wenig. Übrigens finde ich es immer wieder lustig, wenn die Leute nur von Kalorien sprechen. Dabei heißt es ja eigentlich Kilokalorien. Naja, egal. Es weiß ja sowieso jeder, was gemeint ist. Aber mal ganz ehrlich, Hydration ist auch nicht nur was für Sportler. Ich zum Beispiel trinke das auch ganz gerne einfach so im Alltag. Vor allem das Pink Grapefruit hat es mir total angetan, weil es wirklich so richtig schön erfrischend schmeckt. Und abgesehen davon trinke ich es auch ganz gerne, ja, um ehrlich zu sein, zur Katerbewältigung oder wenn ich meine Tage habe.
Ja, und wenn du nach dem Kater dann noch ein bisschen wach werden möchtest, ja, da kannst du weitere erfrischende Getränke zu dir nehmen. Ich finde nämlich die neuen Holy-Sorten auch ganz erfrischend, und zwar Watermelon Whale und Thai Lime Toucan. Exotische Kaffir-Limette, das habe ich hundertprozentig falsch ausgesprochen, und Wassermelone bringen euch direkt so ein bisschen Frühlingsgefühle. Ein XXL-Probierpaket gibt's leider nicht. Oder zumindest noch nicht, weil wir kennen ja Holy. Aber das Starter Set Deluxe kommt da schon richtig nah dran. Damit seid ihr nämlich bestens ausgestattet, wenn ihr euch einfach mal durch alle Sorten und Geschmäcker durchprobieren wollt. Darin enthalten sind eine 14er Probierbox Holy Energy, eine 14er Probierbox Holy Iced Tea und eine 14er Probierbox Holy Hydration. Und ihr kriegt sogar noch einen Logo-Shaker obendrauf. Das Ganze für 49,99. Damit spart ihr richtig Kohle.
Ganz genau. Das Starter Set Deluxe ist also perfekt für all diejenigen, die Holy noch gar nicht kennen sollten oder auch einfach mal alles durchtesten wollen. Damit ihr dabei auch noch sparen könnt, haben wir für euch noch einen Gutscheincode klargemacht. Mit unserem Code JAHRE5 bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. So bekommt ihr beispielsweise das Starter Set Deluxe für nur 44,99 € statt 49,99 €. Und für alle, die bereits von Holy angefixt wurden und noch einmal bestellen wollen, haben wir auch noch einen 10%-Code für Bestandskunden. Mit dem Code JAHRE bekommt ihr 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung.
In den Shownotes findet ihr den Link, der führt euch direkt zu Holy, und ihr findet auch nochmal alle Gutscheincodes.
Werbung beendet.
Gut, ich würde sagen, genug geplaudert. Jetzt starten wir hoffentlich mal einen guten Fall deinerseits.
Ja, vor allen Dingen ein Fall, der mich wirklich um Jahre hat altern lassen aufgrund der Recherche. Das war teilweise wirklich nicht erfreulich zu recherchieren in vielerlei Hinsicht. Aber ich habe etwas aufs Papier bekommen und das würde ich euch dann jetzt gerne zum Besten geben.
Okay, dann lehne ich mich jetzt zurück und lausche ergriffen.
Bevor wir anfangen, habe ich hier noch eine Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es um Mord und sexuelle Gewalt an Jugendlichen. Wer das nicht hören kann, der sollte mal eine Pause machen. Einige Namen habe ich geändert. Wenn Norbert Berger und Andreas Eckmann von der Polizei Aschaffenburg zur Arbeit fahren, ist es so, als würden sie in der Zeit zurückreisen. Und das nicht, weil ihre Dienststelle oder ihr Büro so wirkt, als wären sie aus einem vorherigen Jahrhundert. Nein, das genaue Gegenteil ist der Fall. Die beiden Ermittler im Dienste der Kriminalpolizei sind technisch und auch fachlich stets auf dem neuesten Stand. Nur ihre Tätigkeit stellt in Deutschland eher eine Seltenheit dar. Norbert Berger und Andreas Eckmann sind sogenannte Altfallermittler. Ihre Aufgabe besteht darin, sich ungelöste Fälle nochmals zur Hand zu nehmen und zu prüfen, ob nach heutigen Erkenntnissen oder im Falle von eventuell früher gesicherten Beweisen sich Rückschlüsse auf mögliche Täter schließen lassen und so der Fall vielleicht dann doch noch gelöst werden könnte. Auch wenn es keiner in der Dienststelle so richtig ausspricht und die beiden erfahrenen Polizisten es auch nicht gerne hören, ruhen aber auf ihnen die Hoffnungen vieler trauernder Angehöriger der ganzen Region. Angehörige, die sich nur eines wünschen: Gewissheit. Und vielleicht noch eine gerechte Strafe für den Täter oder die Täterin, die ihnen einen geliebten Menschen genommen hat. Man mag es kaum glauben, aber in vielen Fällen konnten die Ermittlungen der Altfallermittler den Angehörigen genau dies geben: Gewissheit. Wie zum Beispiel im Fall Hasenkopf. Hier wurde im Jahre 1988 eine junge Studentin über mehrere Stunden von einem bis dato unbekannten Täter wiederholt, brutal vergewaltigt und so schwer misshandelt, dass der Täter dachte, sein Opfer sei tot. Im Anschluss vergrub er den Körper der jungen Frau in einem Waldstück am Hasenkopf, wodurch der Fall auch seinen Namen bekam. Was der Täter nicht wusste, war, dass sein Opfer das Martyrium überlebt hatte und sich mit bloßen Händen wieder aus dem kalten und nassen Waldboden grub. Ein Fall, der ebenso dramatisch wie selten ist. Aufgrund von DNA-Proben konnte der Täter 2018 ermittelt und vor Gericht gestellt werden. Eine späte Genugtuung für sein Opfer, welches wohl den Rest ihres Lebens mit dieser Tat zu kämpfen haben wird. Für die beiden Ermittler ein Erfolg und zugleich der Startschuss zu viel, viel mehr Arbeit. Denn nach der erfolgreichen Verurteilung des Hasenkopf-Vergewaltigers wird von der Polizeiführung beschlossen, sich alle Fälle der letzten 10 Jahre um die Tat nochmals anzusehen, um sicherzustellen, dass es nicht noch weitere Opfer gibt. Und damit kommen wir nun zu einem Fall, in dem eine noch nie dagewesene Kette von Fehlern ein Ergreifen des Täters bis heute unmöglich machte. Aber von Anfang an. Es ist der 18. Dezember 1979 gegen 20 Uhr in Aschaffenburg. Ein verängstigter Vater telefoniert mit der Polizei. Meine Tochter ist nicht nach Hause gekommen, sagt er besorgt und aufgeregt in den Hörer. Nein, sie ist immer pünktlich. Das hat es noch nie gegeben. Glauben Sie mir, da ist etwas Schlimmes passiert. Zum Glück von Werner J. nimmt der Polizist am anderen Ende der Leitung die Sorgen des Familienvaters ernst und verspricht, eine Streife vorbeizuschicken. Aber Werner und seine Ehefrau Maria haben keine Ruhe. Der besorgte Vater greift sich seine Winterjacke und macht sich auf die Suche. Der Rangierer in Diensten der Deutschen Bahn ist es ohnehin gewöhnt, nachts in der Kälte herumzulaufen. Der Grund für die Angst des tüchtigen, aber auch sehr strengen Familienoberhauptes ist ebenso besorgniserregend wie dramatisch. Seine 15-jährige Tochter Christiane ist nicht von ihrem Stenografiekurs nach Hause gekommen. Christiane, der Pechvogel der Familie, wie sie ihr Bruder gerne nennt. Das kleine Mädchen, oder besser die junge Dame, hat in ihrem bisherigen Leben schon den einen oder anderen Unfall. Sei es eine versagende Fahrradbremse beim Bergabfahren oder Probleme mit den Nieren. Christiane musste des Öfteren um ihre Gesundheit kämpfen. Ihre Lebensfreude und ihren Mut hat die 15-Jährige sie dadurch allerdings nicht nehmen lassen. Eine Eigenschaft, die ihre beiden jüngeren Geschwister Robert und Silke an ihrer großen Schwester sehr bewundern. Da Christiane in ihrer Ausbildung stenografieren können muss, besucht sie einmal wöchentlich einen Abendkurs in der Kolpingschule in Aschaffenburg. Die Schule liegt ganz in der Nähe ihres Wohnhauses und so geht Christiane den Weg immer zu Fuß. Alleine ist sie ohnehin nie unterwegs. Ihre Freundin Sandra ist im selben Kurs und so hat Christiane auf dem kurzen Weg immer etwas Gesellschaft. Und eben diese Freundin ist auch die erste Ansprechpartnerin von Christianes besorgten Eltern. Allerdings bekommt Christianes Vater mitgeteilt, dass Sandra an diesem Abend nicht zum Stenokurs gegangen sei, weil sie sich nicht gut gefühlt hatte. Eine Nacht voller Angst und Ungewissheit geht vorbei, bis ein Parkaufseher des Aschaffenburger Schlossgartens am nächsten Mittag eine grausame Entdeckung macht. Am Fuße einer 15 Meter hohen Mauer, die in Richtung des Flussufers führt, findet er die grausam zugerichtete Leiche einer jungen Frau. Der Schädel der Leiche ist sichtlich zertrümmert und ein blutverschmiertes Kantholz liegt neben der Toten. Starr vor Schreck verständigt der Parkaufseher die Polizei. Diese ist dann auch schnell vor Ort und startet ihre Ermittlungen. Leider beginnt mit den Ermittlungen auch eine selten dagewesene Kette von Ermittlungsfehlern. Auch die Sicherung der Spuren verläuft eher unfachmännisch und gestaltet sich auch zum Teil etwas schwierig. Bei genauerer Betrachtung des Fundorts sind sich die Beamten vor Ort sicher, dass das Opfer, welches wenig später als Christian J. identifiziert werden kann, von ihrem Mörder praktisch dreimal getötet wurde. Während sich die Spurensicherung und die Gerichtsmediziner um die Untersuchung der Leiche kümmern, sehen sich die Ermittler im Schlossgarten um. Dabei fällt ihnen auf, dass eine ca. 8,50 Meter lange Schleifspur von einem angrenzenden Gebüsch zur Mauerbrüstung führt. Der Parkaufseher gibt wenig später zu Protokoll, dass er ja auf Christianes Leiche gestoßen sei, in dem besagten Gebüsch Frauenkleidung gefunden habe. Diese habe er ausgeschüttelt und auf einen Haufen zusammengelegt. Eine Katastrophe für die Spurensicherung, da so wichtige Spuren verloren gegangen sind. In Bezug auf die Tatrekonstruktion stellen sich die Ermittler das Szenario wie folgt vor. Der Täter muss Christiane auf dem Heimweg von ihrem Stenografiekurs angesprochen und dazu bewegt haben, mit ihm den Schlossgarten, der im Übrigen nicht auf dem direkten Heimweg der 15-Jährigen liegt, zu gehen. Ob dies unter Zwang oder freiwillig geschehen war, ist unsicher. Zeugen erinnern sich später daran, ein Pärchen im Schlossgarten gesehen zu haben. Die beiden wirkten sehr vertraut und harmonisch. Ob es sich bei den Gesehenen um Christiane und ihren Mörder handelte, wird die Polizei nie sicher herausfinden. Aber weiter zum Tathergang. Die Auffindesituation lässt an ein Sexualdelikt denken, da das Oberteil und der BH nach oben geschoben und die Hose und der Slip der Toten ausgezogen sind. Christianes Mantel hängt mit blutverschmierten Ärmeln an einem Ast über ihr. Sie muss ihn beim Sturz verloren haben. Genauere Informationen erhofft sich die Mordkommission vom gerichtsmedizinischen Befund. Und dieser zeichnet dann das ganze Ausmaß der brutalen Tat klar auf. Christiane ist vom Täter ins Gebüsch gezogen und unter Gewalt entkleidet worden. Aber sie setzte sich offenbar zur Wehr. Ihr Schambereich zeigt keine Hinweise für eine vollendete Vergewaltigung. Der Körper der jungen Frau weist multiple Hämatome sowie eine Bisswunde unter der rechten Brust auf. Hier biss der Täter so fest zu, dass sich seine vier unteren Schneidezähne in die Haut des Opfers abmalten. Leider wurde von der Gerichtsmedizin nicht bedacht, dass sich der Abdruck mit fortschreitender Zeit immer mehr zusammenziehen würde, da das Wasser aus dem Leichengewebe entweicht. Ein Abdruck der Bissspur war somit nicht mehr möglich. Und so konnten die Gerichtsmediziner nur noch Fotos von den Bissspuren anfertigen. Eine Tatsache, die viel später noch ein riesiges Problem darstellen wird. In Bezug auf die Todesursache stellen die Mediziner fest, dass Christiane gewürgt worden sein muss. Dies scheint nicht gleich beim ersten Mal funktioniert zu haben, da unter Christianes Finger Erdrückstände gefunden wurden. Im Anschluss schleifte ihr Mörder sie zur Brüstung der Mauer, würgte sie dort erneut und warf sie 15 Meter in die Tiefe. Beim Aufschlagen auf dem Boden brach Christianes Schädel mehrfach. Aber damit noch nicht genug. Der Täter ging den schmalen Weg, der hinter der Mauer herunterführte, hinunter und schlug bei der Leiche angekommen mit einem 1,5 Kilo schweren Kantholz mehrfach auf den Kopf von Christiane ein, bis ihr Nasenbein vollständig zertrümmert war. Das Kantholz ließ er im Anschluss einfach neben der Leiche liegen und verschwand. Eine Tat, die sowohl die Angehörigen als auch die Ermittler fassungslos zurücklässt. Aber zu Beginn ist die Polizei sich noch sicher, den brutalen Mörder schnell zu fassen. Denn kurz nach der Tat gibt es auch schon erste Verdächtige. Genau genommen zwei. Wie die Polizei auf die beiden jungen Männer gekommen ist, lässt sich anhand der heute vorliegenden Dokumente nicht mehr sicher sagen. Aber beide werden nun mehr oder weniger fachmännisch unter die Lupe genommen. Beim ersten Verdächtigen handelt es sich um den 17-jährigen Daniel Reiche. Der Hilfsarbeiter gibt bei seiner Befragung durch die Kripo an, dass er Christiane J. nicht persönlich kenne, sie ihm aber im Einkaufszentrum aufgefallen sei. Er habe sie sehr attraktiv gefunden und hätte sie auch gerne kennengelernt. Ungefähr 10 Minuten habe er sie beobachtet, hatte aber nicht den Mut, sie anzusprechen. Seine Aussagen sind jedoch teils etwas an den Haaren herbeigezogen und auch teilweise widersprüchlich. Auch das Outfit des 17-Jährigen wirkt irgendwie nicht gerade vertrauenserweckend. So trägt er eine Jeansweste, auf die er mit schwarzer Farbe ein großes Kreuz und die Aufschrift Tod gemalt hat. Bei genauerer Betrachtung der Weste entdecken die Polizisten vereinzelte Blutspuren. Die Ermittler schicken die Weste zur forensischen Untersuchung. Auch werden seine Fingerabdrücke mit den Fingerabdrücken auf dem Kantholz verglichen. Allerdings ohne Übereinstimmung. In Bezug auf die Blutspritzer zitiere ich einen Auszug aus dem Befundergebnis. Insgesamt lassen sich die erhobenen Befunde damit in Einklang bringen, dass auf der Weste des Daniel Reiche Blut vorhanden ist, das von der Getöteten stammt. Da im Jahre 1979 in Bezug auf die Blutanalyse bei weitem nicht die Möglichkeiten zur Verfügung standen wie heute, klingt der Bericht hierfür jedoch recht sicher. Aber zur großen Verwunderung der Altfallermittler über 20 Jahre später nimmt die Polizei den Befund nicht zum Anlass, Daniel Reiche festzunehmen. Vielmehr glauben sie dem Alibi, welches ihm sein Vater und sein Bruder geben. Diese geben beide zu Protokoll, dass Daniel zur Tatzeit zu Hause gewesen sei. Die Tatsache, dass beide Alibigeber ein paar Sätze später sagen, dass sie am Tatabend erst um 21 Uhr, also eine gute Stunde nach der Tat, nach Hause kamen und somit Daniel Reiche gar kein Alibi geben können, wird von den Ermittlern ignoriert. Zum Entsetzen der Angehörigen von Christiane J. verlässt Daniel Reiche unbehelligt die Polizeiwache. Aber zum Glück gibt es ja noch einen anderen Verdächtigen. Und auf den ersten Blick passt der 17-jährige Maschinenführer-Azubi Dieter Seel recht gut ins Täterprofil der Mordermittler. Seel ist polizeibekannt, allerdings nur wegen kleinerer Diebstahls- und Einbruchsdelikte, und er kennt das Opfer. Er wohnt sogar im gleichen Haus, 3 Stockwerke über der Wohnung von Christiane J. Hierzu ist zu sagen, dass Christiane gemeinsam mit ihrem Bruder Robert in einer kleinen Wohnung neben der Wohnung ihrer Eltern lebte. Laut einem anonymen Tipp, der bei den Ermittlern eingegangen ist, soll Dieter Seel Christiane J. als, Zitat, das schönste Mädchen der Welt bezeichnet haben. Beide gingen auf die gleiche Schule, aber Christiane soll sich nie groß für Dieter Seel interessiert haben. Ins Visier der Ermittler gerät Dieter Seel, weil er nach dem Mord herumerzählt habe, dass er Christiane am Tattag zur Kolpingschule begleitet hatte. Und noch eine Aussage bzw. eine Anzeige spricht für Dieter Seel als Täter. Ein paar Tage nach der Tat zeigt ihn seine Ex-Freundin bei der Polizei an. Ihrer Aussage zufolge solle Dieter Seel bei einem Spaziergang durch den Schlossgarten Sex in einem Gebüsch mit ihr haben wollen. Da sie jedoch zu der Zeit ihre Periode hatte, lehnte sie ab. Infolgedessen soll Seel über sie hergefallen sein und sie gewürgt haben. Eine Vergewaltigung konnte die Ex-Freundin zum Glück abwenden, da sie Kampfsportlerin ist und ihren Ex-Freund so abwehren konnte. Danach haben sie die Flucht ergriffen und Dieter Seel nicht mehr wieder getroffen. Der Beschreibung nach soll sich der Übergriff in etwa vor demselben Gebüsch ereignet haben, in das auch Christiane J. von ihrem Mörder gezerrt wurde. Für alle, die nun denken, dass die Polizei nun endlich den Täter verhaftet hat, ich muss euch enttäuschen. Dieter Seel hat zur Tatzeit ein Alibi. Und wenn man es wörtlich nimmt, sogar ein polizeiliches Alibi. Denn ein Streifenbeamter der Aschaffenburger Polizei gibt zu Protokoll, dass er Dieter Seel zur Tatzeit vor einer Disco gesehen hat. Da ihm Seel persönlich von seinen vorherigen Delikten bekannt war, ist der Polizist sich absolut sicher und Dieter Seel wird ohne Anklage entlassen. Anklage wird im Übrigen auch nie wegen des Übergriffes auf seine Ex-Freundin gegen ihn erhoben. Auch dieser Fakt wird später noch von Interesse sein. Da die Polizei in den folgenden Monaten keine neuen Hinweise auf einen möglichen Täter findet, wird der Fall nach einiger Zeit zum Cold Case. Aber einer kann und will die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Im Frühjahr 2001 beantragt Christiane J.'s Bruder Robert Akteneinsicht und ist gewillt, sich in den Fall einzulesen, um so vielleicht doch noch den Mörder seiner Schwester zu finden. Zu seinem Erschrecken stellt er als Nichtkriminalist die schlampige und unvollständige Aktenführung im Fall seiner Schwester fest. Über einen Anwalt erwirkt er zumindest, dass die Weste des verdächtigen Daniel Reiche nochmals unter aktuellen Standards auf DNA-Rückstände seiner Schwester untersucht wird. Aber hier kann das Labor eindeutig feststellen, dass das Blut auf der Weste nicht von Christiane stammt. Dann wird es erneut ruhig um den Fall. Und damit sind wir wieder am Anfang und bei den beiden Altfallermittlern Berger und Eckmann. Sie nehmen sich nun im Rahmen ihrer Prüfung nochmals Christianes Fall an. Schon auf den ersten Blick fällt beiden auf, dass der Aktenumfang für einen so brutalen Mordfall nahezu mickrig ist. Gerade mal 1379 Seiten umfasst die Akte. Was sich hier nach viel anhört, ist bei Mordfällen absolut gar nichts. Hier ist das Aktenvolumen mit mehreren 1000 bis 10.000 Seiten deutlich höher. Die nächste Enttäuschung erleben die beiden Ermittler, als sie die Asservatenkisten anfordern. Eine Kiste mit wichtigen Asservaten, darunter auch die Kleidung von Christiane J., ist offenbar verloren gegangen. Aber die beiden Ermittler lassen sich nicht entmutigen und schauen sich den früheren Verdächtigen Dieter Seel nochmals genauer an. Um das Alibi, welches ihm der Streifenpolizist gegeben hatte, nochmals zu überprüfen, lassen sich die Ermittler die Einsatzpläne des Kollegen von dem Abend der Tat zukommen und stellen fest, dass der Alibigeber zum Zeitpunkt, wo er Dieter Seel vor der Disco gesehen haben will, sich auf einem Einsatz ein paar Kilometer weiter befand. In einem Gespräch mit dem Streifenpolizisten können die Beteiligten die Unstimmigkeit aufklären. So verhielt es sich allem Anschein nach so, dass die Uhr des Polizisten falsch ging und er Dieter Seel erst nach der Tat vor der Disco gesehen hat. Eine böswillige Absicht kann dem Streifenpolizist allerdings einwandfrei abgesprochen werden. Er beteiligte sich sogar aktiv an der Klärung des Sachverhalts und ist zutiefst bestürzt über seinen unverschuldeten Irrtum. Da sein Alibi ja nun widerlegt ist, schauen sich die Ermittler den Verdächtigen nochmal etwas genauer an. Dieter Seel ist aufgrund einer chronischen Darmerkrankung seit 1992 Frührentner. In seiner Jugend kam er öfters wegen Diebstahl und kleinerer Straftaten mit dem Gesetz in Konflikt. Sein Elternhaus kann man als zerrüttet bezeichnen, da er von seinem alkoholkranken Vater regelmäßig geschlagen wurde. Die Voranzeige seiner Ex-Freundin wegen der versuchten Vergewaltigung verlief im Sande. Die Ermittlungen wurden, Zitat aus der Presse, irgendwie vergessen. Mittlerweile ist Dieter Seel 59 Jahre alt, verheiratet, Vater zweier Töchter und selbst dem Alkohol mehr als zugetan. Im Zuge dessen zeigt ihn eine seiner beiden Töchter wegen eines sexuellen Übergriffs bei der Polizei an. Sie zog die Anzeige allerdings später zurück. In der Vernehmung gab Dieter Seel zu Protokoll, dass es sein könnte, ich zitiere sinngemäß, dass er sich, als er betrunken war, im Bett vertan hatte und sich somit versehentlich nackt neben eine seiner beiden Töchter gelegt haben könnte. Den Ermittlern reicht das Recherchierte und sie verhaften Dieter Seel erneut unter dem Verdacht, Christiane J. getötet zu haben. Jetzt müssen sie ihm das nur noch irgendwie beweisen. Leichter gesagt als getan. Bei einer schlampig geführten Akte, einer fehlenden Asservatenkiste, in der unter anderem die Kleidung des Opfers sowie Proben der Haare und Tesafilmabstriche der Haut des Opfers gelagert waren. Aber die Beamten haben ja immer noch die Fotos von der Bisswunde. Aber leider keinen Abdruck. Eine renommierte Gebissgutachterin wird mit einem Gutachten betraut. Hierfür wird auch Dieter Seel ein Gebissabdruck abgenommen. In ihrem Bericht beschreibt sie den Gebissabdruck des Angeklagten als, Zitat, hochindividuellen Gebissbefund und bescheinigt, dass der vierte Schneidezahn, Zahn 44, fehlen würde. Hierbei handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um eine genetische Nichtanlage. Sprich, der Zahn war nie da. Der Zahnabdruck des Verdächtigen würde sich auf der Bissspur der Leiche wiederfinden. Hierfür hat sie sogar ein 3D-Modell des Abdrucks angefertigt. Zeitgleich wird ein Haftbefehl für Dieter Seel erlassen und er kommt bis zum Prozessbeginn 8 Monate in Untersuchungshaft. Da Seel zum Zeitpunkt der Tat minderjährig war, wird der Fall am 8. Januar 2020 vor der 2. Jugendstrafkammer des Aschaffenburger Landgerichts verhandelt. Die Öffentlichkeit ist ausgeschlossen. Zu Prozessbeginn folgt gleich die erste Ernüchterung. Da Dieter Seel alle Schneidezähne besitzt, kann der Gebissabdruck ihm nicht zugeordnet werden. Im Allgemeinen wird das Gutachten vom Gericht so sehr zerpflückt, dass sogar ein zweites Gutachten in Auftrag gegeben wird, welches Dieter Seel dann entlastet. Beziehungsweise der Sachverständige kann sich nicht festlegen. Auch die Aussage seiner früheren Freundin, die ihn wegen der versuchten Vergewaltigung angezeigt hatte, konnte vom Gericht nicht gegen Dieter Seel verwendet werden, da er wegen dieses Deliktes nie angeklagt wurde. Was folgt, ist ein Freispruch, der alle ratlos zurücklässt. Der Richter hierzu bei seiner Urteilsbegründung: Das für die Verurteilung erforderliche Maß an Sicherheit konnte die Kammer nach der durchgeführten Beweisaufnahme nicht ansatzweise gewinnen. Die Staatsanwaltschaft geht gegen das Urteil in Revision. Diese wird jedoch vom Bundesgerichtshof verworfen. In einem späteren Kommentar schreibt Robert J., der Bruder von Christiane, Zitat: Wegen dieser versuchten Vergewaltigung mit Körperverletzung wurde Seel nie angeklagt. Die Kriminalpolizei hatte es damals einfach vergessen. Unfassbar. Heute bekommt man dafür gut und gerne 2 Jahre Gefängnis. Leider soll sich dieses Versäumnis 40 Jahre später auf den Prozess und das Urteil auswirken. Nach dem ominösen 6.2.2020, unter dem Beginn der gefühlten Disharmonie zwischen Kammer und Staatsanwaltschaft, hatte ich den Eindruck, dass die Richter Dieter Seel aufgrund des fehlenden Gebissgutachtens für unschuldig hielten, obwohl zahlreiche Indizien weiterhin für ihn als Täter sprachen. Diese hatten jedoch keinen Einfluss auf das Urteil. Ebenso wenig wie die Vortat, die der Angeklagte übrigens am ersten Verhandlungstag gestanden hatte. Der Grund: Nach deutschem Recht darf eine Tat, die nicht zu einer Verurteilung geführt hatte, später nicht gegen einen Angeklagten verwendet werden. Eine Farce. Wir waren empört über diese plötzliche Einsicht der Kammer. Denn anfangs hatte die Kammer das noch ganz anders gesehen. So wurde gleich zu Beginn des Prozesses das Opfer, also die Ex-Freundin, als Zeugin geladen und befragt. Aber wozu diese Zeugin vernehmen, wenn sie ihre Aussage juristisch sowieso nicht verwenden dürfen? Die Anhörung hatte die Ex-Freundin übrigens schwer belastet. Offensichtlich hatte sie auch nach 40 Jahren noch traumatische Erinnerungen an den Angriff. Ob Seel tatsächlich der Mörder meiner Schwester war, wissen wir alle aufgrund der aktuellen Sachlage, sprich der fehlenden Beweise wie Fingerabdrücke, DNA-Spuren, Bissspuren etc. nicht. Vor Gericht gilt die Unschuldsvermutung. Deshalb müssen wir den Freispruch akzeptieren, obwohl viele Indizien für ihn als Täter sprechen. Einen reinen Indizienprozess gibt es in Deutschland aber nur selten, weshalb ich mich immer wieder frage, wie viele Indizien müssen gegen einen Verdächtigen sprechen, damit er in einem Indizienprozess angeklagt werden kann? Wie stark müssen diese Indizien den Angeklagten belasten, damit eine Verurteilung wahrscheinlich ist? Und wer entscheidet über Anzahl, Stärke und Wahrscheinlichkeit aller Indizien zusammen? Das Gesetz? Die Kammer? Oder einfach nur das Gefühl des einzelnen Richters?
Das ist ein heftiger Cold Case. Also vor allem jetzt, wo du mich mit den Worten des Bruders von Christiane jetzt zurückgelassen hast. Also ich finde es absolut bemerkenswert, dass er selber sagt, wir müssen es akzeptieren, dass er freigesprochen wurde. Weil es halt einfach laut Gesetz leider so richtig war. Auch wenn man zwischen den Zeilen natürlich davon ausgeht, dass er auch der absoluten Überzeugung ist, dass Dieter Seel der Täter war. Aber damit hat er leider recht. Nur wegen Indizien kann man einen Verdächtigen leider nicht einfach verurteilen.
Ja, aber was für eine tolle, sachliche Sicht dieser Mann hat. Ich meine, das ist sowieso ein sehr interessanter Mann. Also zum einen, dass er sich da nochmal in diesen Fall eingelesen hat. Er kommt ursprünglich aus der Werbung, hat aber dann einen Buchverlag gegründet und hat auch ein Buch geschrieben, seiner Schwester zu Ehren. Die haben als Kinder, wenn die im Urlaub waren, immer solche, ja, so Ratespiele gemacht oder so Faktenspiele. Und darüber hatte der ein Buch geschrieben, so seiner Schwester zu Ehren im Prinzip.
Oh Gott, wie süß.
Der hat auch eine Seite, wo er einen großen Zeitungsartikel über diesen Fall dann auch immer noch kommentiert hat. Ich werde auch gleich noch ein paar Sachen aus diesen Kommentaren euch erzählen, was der so dazu geschrieben hat noch. Also der hat sich sehr intensiv mit diesem Fall beschäftigt, auch wenn das vielleicht jetzt in meiner Ausführung hier nicht so rauskam. Also der hat nicht nur 2 Tage gelesen, aber hat dann halt irgendwann auch gesagt, okay, ich komme nicht weiter, ich kenne mich halt auch zu wenig aus. Ja, und hat dann halt, ja, des schweren Herzens auf sich beruhen lassen. Hat aber allerdings noch erwirkt, dass nochmal ermittelt wird mit seinem Anwalt zusammen. Ja, das ist ja auch schon mal was.
Ja, also absolut zu bewundern, dieser Mensch, welche Kraft er besitzt, auch eben direkt sagen zu können, gut, es ist jetzt so, wie es ist, wir müssen es akzeptieren. Ich hatte mir auch, während das nur den Fall vorgetragen hast, ein paar Stichpunkte gemacht und ich würde jetzt irgendwie versuchen, so gut wie möglich abzuarbeiten. Also zum einen hatte ich mir sämtliche Fehler notiert, die ich so schrecklich finde. Du hast noch ein paar mehr.
Ich habe noch ein paar mehr.
Na, da bin ich mal gleich gespannt. Ja. Also bei mir hat es ja im Prinzip schon angefangen mit diesem Parkaufseher, der da, also wenn ich das richtig verstanden habe, sogar die Kleidung des Opfers dann einfach so ausgeschüttelt und zur Seite oder so zusammengefaltet oder sowas hat.
Ja, aber wenn ich mir die Quellen angucke, habe ich es so verstanden, der wird zuerst die Kleidung gefunden haben.
Ja, ja.
Und hat gedacht, oh, hier hat eine Klamotten. Ja gut, ich meine, du denkst ja nicht daran, dass du dann 5 Minuten später eine Leiche findest.
Nee, davon bin ich jetzt auch nicht ausgegangen. Aber ich fand es schon ein bisschen merkwürdig. Also wenn ich jetzt irgendwo im Gebüsch Kleidung finde, dann schüttle ich die doch nicht aus und lege die fein säuberlich zusammen.
Ja, er hat die jetzt nicht fein säuberlich, er hat sie halt mal so geschüttelt, hat geguckt, was ist das für, und hat die dann halt auf den Haufen gelegt.
Also das kann ja dann eigentlich aber im Prinzip, wenn überhaupt, eigentlich nur ihre Unterwäsche, also Hose,
Unterwäsche.
Weil ja, den BH und die Bluse hatte sie ja noch an, nur das hochgezogen, hatte sie noch an, sagtest du.
War nur, und die Jacke, also den Mantel, den hat sie beim Sturz verloren. Der hat sich dann in so einem Ast, der an dieser Mauer halt im Prinzip war, hat er sich verhakt und ist hängen geblieben dann.
Also an dieser Kleidung konnte jetzt auch keiner den A-Sprung gesichert werden, beziehungsweise gehe ich stark davon aus, dass genau dieses Beweismaterial dann später in der Observatenkammer wahrscheinlich irgendwann verloren ging.
Da hast du vollkommen recht, genau. Die ganzen Kleider waren leider nicht mehr da.
Das ist einfach nur... Ich frage mich mal, wie sowas passieren kann.
Immerhin konnten auf dem Kantholz 9 verschiedene Fingerabdrücke sichergestellt werden. 8 Fingerabdrücke gehörten den ermittelnden Polizeibeamten, weil die es nicht für nötig gehalten haben, Handschuhe anzuziehen.
Okay, wait. Ja. Ab diesem Punkt habe ich mir auch notiert, ob denn dieses Kantholz auf Fingerabdrücke untersucht wurde. 8 Fingerabdrücke vom Polizeibeamten.
Genau, es tut mir leid. Vielleicht habt ihr das auch schon aus meinem Skript rausgehört. Teilweise werde ich hier ein bisschen ironisch und ich kann mir das auch nicht verkneifen. Also auch 1979 weiß man, dass man Handschuhe anzieht, wenn man an den Menschen bzw. an die Leiche rangeht.
Richtig. Und gut, ich versuche mir das Ganze jetzt gerade vorzustellen. Klar, okay, wenn du da jetzt der erste eintreffende Polizeibeamte bist und du dann was in die Hand nimmst, das kann passieren. Aber spätestens dann denkt man sich so, oh, okay, das ist Beweismaterial, ich sichere das jetzt. Und gibt das nicht noch 7 seiner Kollegen in der Hand? Ja,
wurde rumgereicht.
Bitte?
Hier, gucke mal.
Ja, ganz schrecklich.
Ja, also die Fingerabdrücke auf dem Kantholz, um das zu sagen, konnten weder dem einen noch dem anderen Verdächtigen zugeordnet werden.
Gut, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich habe da nämlich auch so meine Theorien. Also gut, dann kommen wir jetzt erstmal direkt zum ersten Verdächtigen. Du hast ihn jetzt Daniel Reiche genannt, ich gehe mal davon aus.
Die Namen sind alle geändert.
Ich nehme jetzt einfach die Namen, die du jetzt auch verwendet hast, ja, damit keiner durcheinander kommt. Also dieser Daniel Reiche, da war auch so mein allererster Gedanke, also jetzt mal ernsthaft, wenn der tatsächlich den Mord begangen hätte, dann hätte er sich doch nicht bei einem Verhör mit besagter Weste, die ja noch blutverschmiert ist, dahingesetzt. Also wie auffällig willst du sein? Er ja oder was? Nee. Also da dachte ich mir schon, der kann es eigentlich nicht gewesen sein. Klar, wirkt schon erstmal merkwürdig, wenn seine Kleidung dann Blutspuren aufweist. Und noch krasser, wenn dann erstmal gesagt wird, ja, es gehört zu dem Blut des Opfers. Ich meine, gut, das ist auch der Zeit geschuldet, aber trotzdem etwas verwirrend.
Ja, ich habe das auch wirklich wörtlich zitiert, weil ich mir das dreimal durchgelesen habe und gedacht habe, okay, wenn ich das jetzt so lese, dann ist das ja eigentlich das Blut von ihr. Aber das konnte man, wie gesagt, nicht so zuordnen. Also der wurde dann auch, wie gesagt, relativ schnell wieder entlassen.
Genau, also ich meine, gut, da konnte ja dann später zumindest sichergestellt werden, okay, die Blutspuren stammen nicht vom Opfer. Zu wem die jetzt gehörten, das ist ja dann auch mal dahingestellt, aber gut.
Ja, aber der Kracher ist doch auch die Alibi-Aussage von Vater und Bruder. Die sagen, ja, der war zwischen 7:30 und 9 Uhr zu Hause. Ja, wann sind sie heimgekommen? Ja, 9. Also, tut mir leid, das ist doch.
Ja, das verstehe ich auch nicht.
Das ist so in der Akte dokumentiert, das steht da alles drin. Also, das ist jetzt nicht erfunden.
Also, ich weiß nicht, ob damals irgendwie ein bisschen generell schlampiger ermittelt wurde oder dass dann eben nur die betreffenden Polizeibeamten waren. Ich weiß nicht, wo da überall die Fehler lagen oder warum sie überhaupt existierten, aber es ist eine ganz schreckliche Vorstellung, dass da ganz klar schwarz auf weiß zu lesen ist, dass das Alibi lückenhaft ist und das Ganze dann trotzdem einfach so, ach naja, passt schon. Obwohl dann sogar zu der damaligen Zeit auch gesagt wurde, die Blutspuren gehören dem Opfer an.
Ja, das geht aber auch noch besser. Also ich kann das auch noch toppen. Bei dem zweiten Verdächtigen, also bei dem Dieter Seel, da hieß es, haben die ja natürlich sich auch überlegt, okay, kann es vielleicht sein, dass der die Tat vorher begangen hat und dann schnell zur Disco hingelaufen ist, um gesehen zu werden vielleicht oder so. Mhm. Die Idee, die hatten, war ja gar nicht schlecht. Die haben zwei Polizeiauszubildende genommen, haben gesagt, ihr geht jetzt bitte mal den Weg vom Schlossgarten zu der Diskothek. Ja, nur ich denke nicht, dass ein Mörder, der auf der Flucht ist, an einer roten Ampel stehen bleibt und wartet, bis die Ampel wieder grün ist und dann über die Straße geht. Abends, nachts. Oh no. Das war dann auch in einem Kommentar von dem Bruder, noch deutlich ausführlicher, als ich es jetzt hier erzähle, so dokumentiert. Also die Zeit, die diese Polizei-Azubis gebraucht haben, in der Zeit wäre einer, der auf der Flucht gewesen wäre, dreimal dahin gelaufen.
Hier, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt ab und zu mal lache, bitte verzeiht mir das. Natürlich nehme ich den Fall absolut ernst. Es ist aber einfach teilweise, es klingt ja schon fast lächerlich,
es ist unfreiwillig
falsch
komisch.
Da gearbeitet wurde.
Es ist unfreiwillig komisch und dabei ist es wirklich ein Drama. Also das, was ich jetzt hier mache, ist wirklich ganz blanke Ironie, die ich hier zum Ausdruck bringe, weil das ist unglaublich sowas.
Ja, gut. Dann bleiben wir doch mal bei dem zweiten Verdächtigen, der ja dann auch eben letztendlich vor Gericht kam, zu Dieter Seel. Zum einen dachte ich mir schon direkt, wohnt im selben Haus, kennt das Opfer, könnte schon mal hinkommen. Weil ganz ehrlich, du hast ja ganz genau beschrieben, wie der Täter Christiane umgebracht hat. Und das war ja im Prinzip, hat es sich für mich angehört wie so ein Overkill. Und ein Overkill entsteht ja eigentlich meist dann durch eine persönliche Beziehung. Also ich denke nicht, dass der Täter eine fremde Person war. Das Ganze wird ja dann nochmal unterstützt durch Zeugenaussagen, die gesagt haben, ja, wir haben dort an der Brücke, haben wir die zwei Verliebte oder ein Pärchen oder sowas.
Wenn die das waren, muss man auch wieder vorsichtig sein.
Wenn sie das waren, stimmt. Deswegen sage ich, es wird von der Aussage jetzt nochmal unterstützt. Ja, zumal du ja auch sagtest, dieser Weg führte eigentlich nicht direkt zu ihrem Nachhauseweg.
Nein.
Das bedeutet also, sie muss sich ja irgendwie überredet lassen haben, dorthin zu gehen. Das hätte ja sonst wahrscheinlich jemand mitbekommen, wenn sie davor schon irgendwie bedroht wurde oder so ähnlich. Deswegen denke ich mal, sie kannte ihr Angreifer und vielleicht hatte sie tatsächlich eine sehr persönliche Beziehung auch zu ihm. Und da könnte es dann eben hinkommen, dass er zum Beispiel im selben Haus wohnte und vielleicht auch mit ihr zur selben Schule ging. Im ersten Moment dachte ich auch tatsächlich, naja, vielleicht hatte sie ja auch eine Beziehung. Es klingt ja auch so, hätte auch eine Beziehungstat sein können. So wie es ja auch zum Beispiel die Ex-Freundin von Dieter Seel berichtet hat, dass sie genau solch einen Fall mit ihm schon mal durchleben musste. Wären wir wieder bei der nächsten Sache. Wie zum Teufel kann es passieren, dass eine solche Aussage dann einfach so hingenommen wird und vergessen wird, weiter zu ermitteln, dass das vor Gericht kommt.
Bevor ich das beantworte, würde ich ganz kurz nochmal auf das, was du vorher gesagt hast, eingehen.
Ja.
Die haben sich natürlich im Nachhinein auch Gedanken gemacht, haben gesagt, okay, haben das auch nochmal Gutachtern gegeben, dann im Prinzip dieser Overkill, den du jetzt genannt hast. Mhm. Viele Gutachter haben gesagt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Täter ein Opfer 15 Meter in die Tiefe wirft und dann nochmal außen rumläuft zur gleichen Zeit, also direkt danach, und nochmal auf das Opfer einschlägt.
Ja.
Der normale Reflex von so jemandem ist eigentlich, okay, ich Opfer weg und ich laufe weg.
Ja.
Dann haben die gesagt, kann das vielleicht sein, dass der später nochmal wiedergekommen ist und hat das vielleicht gemacht? Oder war das vielleicht ein anderer, der das gemacht hat?
Das klingt sehr abwegig.
Ja, aber sie haben das halt alles mal so in Erwägung gezogen. Deswegen, diese ganze Sache, diese ganze Tat ist halt unheimlich schwierig, weil die auch nicht richtig sagen konnten, gut, ich meine, klar, schon allein von einem Sturz 15 Meter ungebremst auf den Kopf allein, das wäre der Tod eines Menschen gewesen.
Ja.
Ja. Inwiefern die junge Frau jetzt vorher komplett erwürgt wurde oder nur so lange, dass sie bewusstlos war oder so, das konnte man gar nicht mehr. Wie gesagt, diese Aktenführung war eine Katastrophe. Das konnte man so gar nicht mehr rekonstruieren. Also das wurde sich auch nochmal angeguckt hinterher.
Okay.
So, und dann hattest du was gefragt? Entschuldigung.
Dass die Anzeige bei der Polizei der Ex-Freundin, dass das eben einfach nur im Sande verlaufen ist.
Ja, ist unglaublich.
Und meine Frage übrigens dazu wäre auch, als Geschädigte bin ich dann nicht nochmal irgendwann zur Polizei gegangen und habe dann mal nachgehakt, hier, ich habe das zur Anzeige gebracht, aber irgendwie passiert da nichts mehr. Oder war das im Prinzip so, ja, ein Versuch der Verdrängung, weil du sagtest ja auch selbst 40 Jahre danach, war das für sie wirklich absolut traumatisch, da nochmal vor Gericht aussagen zu müssen. Da kann ich mir dann auch gut vorstellen, dass man dann vielleicht auch eher dazu neigt zu sagen, okay, ich habe jetzt seit Ewigkeiten nichts mehr zu dem Fall gehört, dann will ich es jetzt auch einfach mal sein lassen, das in den Schrank packen und nie wieder die Schranktür öffnen.
Das kann durchaus sein, da ist nicht näher drauf eingegangen worden. Also da habe ich keine näheren Aufzeichnungen zu.
Also mit Schranktür meine ich übrigens Erinnerungen und so.
Ja, nicht. Okay. Da war, wie gesagt, es ist halt nur so gewesen, dass, so wie der Robert ja auch in seinem Kommentar geschrieben hat, das Gericht am Anfang gesagt hat, ja, das ist unheimlich wichtig, die Frau muss hier hin, die muss eine Zeugenaussage machen hier, das passt ja alles, stimmt ja alles überein. Ja, und im Endeffekt war das dann doch nicht mehr so wichtig dann, als die Frau dann da sich durchgequält hat.
Ich denke, es wäre von Wichtigkeit gewesen, wenn der Befund des Gebissabdrucks eben ganz anders dargestellt worden wäre. Dann wäre das von äußerster Wichtigkeit gewesen. Dadurch, dass aber eben dieser Befund weggefallen ist und diese Beweislast weggefallen ist, ja, war das Ganze eigentlich im Prinzip dann ja gut. Okay, er hat schon mal eine Frau angegriffen, aber das bedeutet noch lange nicht, dass er es auch ein zweites Mal gemacht hat, im Prinzip.
Ja, das Problem mit diesem Gebissabdruck ist folgendes. 1979 wurden Fotos von diesem Gebissabdruck gemacht. Wir reden jetzt nicht von einer 200-Megapixel-Kamera, wo du dann mit Hilfe von Photoshop auf 5000% ranzoomen kannst, um dir alles anzugucken, bei gleichbleibender Qualität.
Ja.
Die haben es verbaut, da einen Abdruck zu machen. Gut, das ist natürlich, ja, dass ein Leichnam Wasser verliert, der Körper, und dass das dann halt irgendwann zusammenfällt, sollte man eigentlich als Gerichtsmediziner wissen. Aber da bin ich zu wenig im Thema, um mir da ein Urteil zu erlauben. Problem war diese Gebissgutachterin. Diese ganze Sache des Gebissgutachtens bei solchen Fällen, die kommt aus den USA. Ich habe da einen Kommentar zu gelesen bzw. auch gehört. Das ist vor Gericht nicht so anerkannt. Das gilt mehr als so eine Spielerei und wird auch nur bedingt ernst genommen. Was noch dazu kam, war, dass diese Gebissgutachterin vor Gericht wohl auch so schlecht aufgetreten sein muss, dass die sich wirklich von ein paar Fragen hat so aus dem Konzept bringen lassen, dass das Gericht mehr oder weniger gar keine andere Möglichkeit hatte zu sagen, okay, gut, das kann hier alles nicht stimmen, was sie hier erzählen. Weil als die dann sagten, ja gut, sie sagen, da würde ein Zahn fehlen. Der Mann hat diesen Zahn. Der hat ihn schon immer. Und dann hat die Gebissgutachterin angefangen zu rudern. Ja, das kann ja auch sein, dass der Gebissabdruck ein bisschen verrutscht ist, aber das müsste es ja eigentlich dann doch sein. Und da hast du vor Gericht keine Chance, schon gar nicht in einem Mordprozess,
ja,
wo es richtig um was geht. Ja, also das kannst du vergessen. Da raucht dich jeder Anwalt in der Pfeife.
Richtig, und deswegen sagte ich nämlich, ein Gebissabdruck ist so ein bisschen schwierig, das als alleiniges Beweismaterial zu nehmen.
Ja.
und damit Erfolg zu haben. Wenn du aber zeitgleich dann zum Beispiel eine Aussage einer Ex-Freundin hast, die dann vor Gericht eben bestätigt, ich habe einen ähnlichen Fall erlebt mit dieser Person, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass die Person dann auch verurteilt wird.
Es sieht zumindest deutlich besser aus, sagen wir es mal so. Ob die Frage, ob sie da mit verurteilen kannst, weiß ich nicht. Das können wir beide nicht beurteilen. Aber es sieht zumindest schon mal besser aus, als wenn du nur mit dem Gebissabdruck ins Feld gehst.
Richtig, genau. Ja. Genau, das meine ich. Ja, ich hatte mir übrigens dann, muss ich ganz ehrlich gestehen, noch bevor du irgendwas zu dem Zeugen, also diesem einen Polizisten gesagt hast, diesen Streifenpolizisten, hatte ich den Gedanken zu dem Alibi, das er Dieter Seel gegeben hat, dass er ihn in der Disco gesehen hat, dachte ich so, der wird doch hoffentlich nicht irgendwie private Kontakt zu einem Polizisten gehabt haben und der Polizist hat eine Falschaussage gemacht. Da bin ich zuerst davon ausgegangen, dass das beabsichtigt Falschaussage war. Gut, jetzt im Nachhinein zu erfahren, seine Uhr ging falsch.
Es war aber auch wirklich so, diese zwei Altfallermittler sind dazu auch nochmal befragt worden. Die haben gesagt, hier der Kollege wäre sogar noch im Dienst gewesen, als sie diesen Fall angegangen waren. Sie hätten mit dem gesprochen. Der hätte sich an jeden einzelnen Fall an diesem Abend, wo er war, also an jeden einzelnen Einsatz, hätte er sich, nachdem er das gesichtet hätte, erinnern können. Und hat dann wirklich gesagt, ja gut, dann scheint meine Uhr falsch gegangen zu sein. Ich war auf dem Einsatz, der da verzeichnet ist und ich bin auch genauso lange da gewesen. Und der war wirklich zutiefst bestürzt darüber. Also der hat gesagt, das wäre ihm ganz schlimm. Er wäre sich sicher gewesen, die Uhrzeit hätte gestimmt und er würde diesen Mann kennen. Er wüsste, dass der das wäre. Ja, und dann haben die halt im Endeffekt gesagt, gut, das kann halt nun mal passieren. Ja, das ist eine der Sachen, die halt schiefgegangen sind. Aber wenn man sieht, was da vorne raus alles schiefgegangen ist, ist das wirklich verhältnismäßig wenig.
Also es ist einfach so vieles falsch gelaufen in diesem Fall. War halt ein Mitpunkt, der jetzt auch nochmal falsch gelaufen ist. Ich bin auch so aggressiv geworden, als ich diese Aussage gehört habe, mit, dass die Tochter ihren eigenen Vater ja wegen einem sexuellen Übergriff angezeigt hat und er dann mit einer Aussage kam, ich könnte mich vertan haben und mich versehentlich ins falsche Bett. Boah, nee, ich könnte so kotzen.
Ja, und vor allen Dingen muss ich auch sagen, wie dreist ist sowas bei der Polizei auch noch zu sagen?
Ja.
Also das, ja, also ohne Worte, wie gesagt, mir haben ja mehrfach die Worte gefehlt. Es war sowieso sehr, ja, sehr anstrengend und aufregend, das alles zu lesen. Aber ist ohne Worte.
Ja, also man muss zu diesem Fall sagen, ich denke, wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht die Einzigen sein, die davon ausgehen, dass es sich bei diesem Dieter Seel durchaus um einen Täter gehandelt haben könnte.
Könnte, wohlgemerkt.
Richtig, das habe ich ganz bewusst könnte.
Ja, deswegen ich wollte es nur noch mal unterstreichen, was du gesagt hast.
Es kann aber auch ebenso gut sein, dass das alles ein extrem heftiger Zufall gewesen ist und dass der Ex-Freundin mit ihm sogar am gleichen Ort etwas sehr Ähnliches widerfahren ist. Ich hatte auch kurzzeitig, also noch ganz am Anfang, wo noch gar nicht so viel bekannt war über Dieter Seel, hatte ich kurz den Gedanken, sag mal, wurde eigentlich auch dieser Parkaufseher, der die Leiche entdeckt hatte, genauer untersucht?
Nein, der wurde nicht untersucht, aber eine schlimme Sache gibt's noch. Der Vater von Christiane, der ist 9 Monate nach dem Tod seiner Tochter, ist er bei einem Arbeitsunfall gestorben. Der war Rangierer bei der Bahn und ist da zwischen zwei Waggons gekommen, hat schwere innere Verletzungen davon getragen. Und ist dann ein paar Tage später im Krankenhaus gestorben. Und das Schlimmste daran, das ist ja immer dieses hier im Westerwald sagt man Getratsche von den Leuten, dass dann hinterher gesagt wurde, ja, der hat Selbstmord begangen, weil der die Tochter umgebracht hat.
Oh no.
So durch die Blume natürlich, weißt ja, wie man sowas auch nett formulieren kann. Ja, der ist mit der Schuld nicht klargekommen. Und das muss ich sagen, sowas finde ich ganz schlimm. Ja, also wirklich, das ist sowas von furchtbar. Wenn du hast doch als Familie schon, da sind zwei Familienmitglieder auf dramatische Art und Weise ums Leben gekommen. Und dann hast du noch dieses dumme Gequatsche außenrum immer. Das ist was ich bei Menschen nie verstehen werde.
Ja, die Verbliebenen tun mir da in diesem Fall echt so leid. Abgesehen davon, all die Jahre überhaupt damit zurechtzukommen, dass die Schwester oder Tochter verstorben ist und zu wissen, dass der Täter eigentlich immer noch frei rumrennt Und dann auch noch den Vater verlieren oder den Ehemann und dann so ein Getratsche noch. Ach nee, es ist ganz, ganz schrecklich, der Gedanke.
Ja.
Das ist halt ja wahnsinnig traurig, einfach zu wissen, dass der Täter einfach immer noch ungeschoren davon gekommen ist, auch wenn es Verdächtige gab oder vor allem einen bestimmten Verdächtigen, wo die Indizienlage ziemlich eindeutig schien. Aber man sagt ja nicht umsonst im Zweifel für den Angeklagten. Gut, du hast mir jetzt auch zwei Bilder parat gelegt. Das werden wir dann auf Instagram veröffentlichen. Ihr findet uns auf Instagram unter @allejahremörder mit OE geschrieben. Oder ihr seht das Bild dann auch gerne auf unserer Homepage allejahremörder.de. Du kannst gerne mal zwei Wörter zu den zwei Bildern.
Ja, das eine Bild zeigt Christiane, also das Opfer. Und das zweite Bild habe ich mal ein Foto von dieser Mauer mit reingenommen, dass man also mal sieht, wie tief das nach unten geht.
Ach du Scheiße.
Ja, und auch man sieht auch angedeutet dann diesen wirklich kleinen Weg, der in Dunkelheit auch sehr schlecht zu laufen ist. Also ist nichts beleuchtet oder sowas, den der Täter dann auch noch zurückgelegt haben muss, um da runter zur Leiche dann
nochmal
zu kommen.
Warte mal, aber wo jetzt? Wo ist denn der da runtergekommen? Meinst du jetzt einfach diesen geerdeten Weg oder da sind doch, glaube ich, sowas wie Treppen, so riesige?
Ja, genau. Im Prinzip musst du dann hinten nochmal rum, die Treppe runter, genau, und musst dann da hin und auf diesem grünen Plateau da unten im Prinzip, da hat die Leiche gelegen.
Das muss jemand gewesen sein, der sie eindeutig kannte. Zurückgewiesen zu werden ist zum Beispiel meiner Meinung nach vielleicht ein Tatmotiv, weil wenn du dir das anschaust, von dieser Höhe, Da denkt doch keiner dran, die hat das überlebt. Und da auch erstmal runterzusteigen, da musst du ja auch wirklich gewillt sein, dem Opfer dann noch möglichst viel Schaden zuzufügen oder einfach nur richtige Wut abzulassen, da dann nochmal dein Kantholz auf sie. Oh Gott, das ist eine ganz, ganz schreckliche Vorstellung. Ja, also wie gesagt, das Foto könnt ihr auf Instagram oder auf unserer Homepage euch gerne anschauen und uns würde natürlich auch sehr eure Meinung zu diesem Fall interessieren. Lasst sie uns gerne in den Kommentaren auf Instagram wissen. Und ihr könnt uns auch sehr gerne jederzeit eine E-Mail zukommen lassen, wenn ihr auch mal einen Fallvorschlag einreichen möchtet oder auch noch mal ein paar Worte zu dem Fall loslassen möchtet. Unsere E-Mail-Adresse lautet
contact@allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben.
Genau. Wenn du möchtest, kannst du sehr gerne ein neues Jahr ziehen.
Ja, ich habe mir schon alles hier, deswegen habe ich im Hintergrund, war schon am Klicken hier. Ich habe alles schon fertig gemacht. 1993.
Das Jahr hatten wir schon. Zweimal. Wir haben auch schon ein paar Fallvorschläge, also da werden wir sicher fündig werden.
Okay, dann schreibe ich das mal auf. Okay.
Super.
Gut, ihr Lieben. War ein bisschen eine längere Folge wieder. Dann wünschen wir euch jetzt einen schönen und angenehmen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, wie gesagt, schon am Anfang schon erwähnt, hört gerne mal bei Ungedingst rein. Das ist unser anderer Podcast. Würden wir uns sehr freuen. Kontaktmöglichkeiten stehen wie immer alles in den Shownotes. Bis dahin. Bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Macht's gut. Bye.